ARD.
Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Für alle, die mich zum ersten Mal hören, ich bin Annelie Malun und die Royals, ja, sind meine Leidenschaft und seit vielen Jahren covere ich die royalen Themen beim Südwestrundfunk und in der ARD fürs Radio, fürs Fernsehen und hier in meinem Podcast. Und es ist wirklich schön, dass ihr mit mir Zeit verbringen möchtet.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Ja, am 8. Mai haben wir einen neuen Papst bekommen, jedenfalls die katholische Kirche. Und das ist Leo der 14. In seiner neuen Funktion als Papst wird er ja viele private Audienzen haben und Treffen mit den Royals aus der ganzen Welt. Und es ist auch gar nicht so selten, dass Royals beim Papst zu Gast sind, bei einer privaten Audienz. Und wer schon viele Päpste und Royals, also genauso in dieser Kombination erlebt hat, das ist der Papstkenner Andreas Englisch. Hallo nach Rom, Andreas.
Hallo zurück.
Schön, dass du dabei bist. Ich kann ja sagen Buongiorno, ne? Oder je nachdem, zu welchem Zeitpunkt uns die Leute hören. Ne?
Buongiorno ist prima.
Also ich freue mich, dass du dir auch die Zeit genommen hast, bei mir Gast zu sein. Als ich darüber nachgedacht habe, Royals und Papst, da bist du mir sofort eingefallen. Du bist ja sehr viel unterwegs, auch gerade auf Lesereise mit deinen neuesten Büchern. Du hast vieles auch ja zum Thema Papst Franziskus geschrieben. Warum war dir auch Papst Franziskus ein wichtiger Mensch oder für dich ein wichtiger Mensch?
Das war einfach ein wirklich toller Typ. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der war völlig überraschend. Das war ein völlig anderer Papst als die anderen beiden vorher, die ich erlebt habe. Der war sehr authentisch und der war vor allem sehr menschlich. Also das war, der gehörte schon, muss ich mal so sagen, zu unserer Familie, ja.
Mhm. Und du lebst ja seit vielen, vielen Jahren in Rom. Sag mal, wie wird man denn eigentlich zu dem Papstkenner und zu dem Papstinsider? Wolltest du das schon immer?
Nein, das war Zufall. Ich habe in Hamburg studiert, war fertig mit dem Studium und ich wollte Italienisch lernen. Ich fand Italienisch immer eine tolle Sprache. Ich habe das in Hamburg im Nebenfach studiert, aber nur nicht die Konversationskurse, die musste man bezahlen. Deswegen konnte ich zwar Dante interpretieren, aber nicht Italienisch sprechen. Deswegen habe ich gedacht, du gehst mal nach Rom und lernst vernünftig Italienisch. Ich hatte auch 4.000 D-Mark gespart. Das war 1987 und dann bin ich hier hängen geblieben.
Und dann ging es in Richtung Vatikan. Also du hättest ja auch ein ganz normal Rom-Korrespondent werden können oder Reisejournalist beispielsweise. Aber nein, dich hat das Thema immer sehr interessiert.
Nein, mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ich war weder interessiert an der Kirche noch an der Theologie noch am Papst. Der Papst war mir genauso egal. Ich habe überhaupt kein Interesse dafür gehabt. Ich habe für eine Agentur gearbeitet, die suchten einen Vatikan-Fachmann. Und dann habe ich gedacht, ich stelle mich mal einfach mal vor.
Und so war es dann. Also so wurdest du dann, wie man so schön sagt, zu dem bestinformierten Journalisten im Vatikan.
Ne? Ja, aber es war wirklich reiner Zufall. Ich kam dahin und mein Chef sagte zu mir, verstehen Sie was von Theologie? Habe ich gesagt, nee. Sagt er, interessiert Sie die Kirche? Habe ich gesagt, nee. Sagt er, interessiert Sie denn der Papst? Habe ich gesagt, nee, keine Ahnung. Sagt sie, aber Sie sind doch Journalist. Habe ich gesagt, ja, ich bin Journalist. Aber worüber haben Sie denn geschrieben? Habe ich gesagt, meistens über Fußball. Dann sagt er, ach so, ja, also waren Sie mal Messdiener? Habe ich gesagt, ja. Und sagt, okay, Sie haben den Job.
Ah ja, immerhin katholisch, ne? Das ist ja schon mal ganz wichtig. Wir reden ja heute über den Papst und die Royals. Und du hast wahrscheinlich auch viele kommen und gehen sehen, ne, von den Royals in den ganzen Jahren. Ich meine, du bist ja dabei seit Papst Johannes Paul II., ne?
Ja, genau.
Bis heute hast jetzt den neuen schon kennengelernt. Wen hast du denn so kommen und gehen sehen, beziehungsweise gibt es so ein Erlebnis, ein Treffen, eine Privataudienz, die dir so im Kopf geblieben ist, die sich geprägt hat mit den Royals?
Es sind sehr, sehr viele. Also ich kann mich an relativ gut daran erinnern, dass eine der dramatischsten Privataudienzen war mit dem König von Jordanien. Das war im Jahr vor dem Jahr 2000. Der König war hier in Rom und der Papst wollte nach Jordanien. Und damals war aber die Situation noch unheimlich angespannt, was die Israel anging. Und ich kann mich daran erinnern, dass der König mit seiner ausgesprochen attraktiven Königin furchtbar aufgeregt vor diesem Treffen waren. die waren das überhaupt, offenbar überhaupt nicht gewohnt. Also das Vatikanische Protokoll war ihnen fremd, also dass sie da durch diesen riesigen Palast geführt wurden, die ganzen Kreuze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das total interessant, dass dieser sonst so souverän wirkende König wie ein Schüler sich dann vor den Schreibtisch von Johannes Paul II. Setzte zu dem Vier-Augen-Gespräch. Und er hatte gar nichts Royales mehr, sondern er wirkte eher wie ein, Schüler, der nachsitzen muss.
Und das Treffen lief gut?
Das Treffen lief hervorragend. Es gab also mehrere Einzelheiten abzusprechen. Der Papst wollte, das war ihm ganz wichtig, an die Taufstelle von Jesus Christus am Jordan. Das ist aber politisch ein ziemlich heikles Thema, weil es gibt in Israel auch eine Taufstelle von Jesus am Jordan. Und die Israelis wollten eigentlich nicht, dass der Papst auf der jordanischen Seite betete. Das musste geklärt werden. Und dann gab es noch andere Probleme. Der Papst wollte sich in der Stadt bewegen können. Er wollte auf den Berg Mebo. Und das alles hat er dann mit diesem König auf eine freundschaftliche Art und Weise geklärt. Aber ich kann mich daran erinnern, dass das Gespräch sehr lange dauerte, sehr viel länger als geplant. Ich glaube, die wollten sich eigentlich 15 Minuten treffen und der König blieb, glaube ich, fast 40 Minuten in der Bibliothek.
40 Minuten, wir hatten drüber gesprochen im Vorgespräch, dass normalerweise dauert das Ganze so eine Viertelstunde, so eine private Audienz. Und 40 Minuten ist dann echt eine lange Zeit, ne, dass man dann da so sitzt als Royal, als König. Ne?
Ja, ist lang. Also es gibt natürlich ein Protokoll. Also es gibt ein ersten Vier-Augen-Gespräch. Wie gesagt, das dauert in der Regel maximal 15 Minuten. Dann wird die Delegation dazu geholt. Also wenn der Papst dem Gast wohlgesonnen ist, dann darf eine relativ große Delegation dem Papst die Hand geben, also nicht nur die Ehefrau, dann dürfen die Kinder mitkommen, die Minister, eventuell Verwandte, das ist alles gut. Wenn der Papst dem Gast nicht wohlgesonnen ist, dann gibt's eine Audienz nur für den Gast und es gibt die Familie darf nicht dazu. Das letzte Mal, dass das passiert ist, war die letzte Audienz von Franziskus unmittelbar vor seinem Tod am Ostersonntag und da hat er den amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance getroffen.
Und daran erinnern wir uns, ja.
Weil die beiden sich nicht wohlgesonnen waren, hat der Papst gesagt, nur J.D. Vance, keine Frau, keine Kinder.
Ah, das ist immer ein Merkmal.
Ja, wenn es Ärger mit den Royals gibt oder mit Staatsoberhäuptern, dann sagt der Vatikan, es wird nur zu dem Gespräch gebeten. Es gibt kein Handshaking mit der Delegation, kein Handshaking mit der Ehefrau.
Mhm. Und in dem Fall jetzt vom König von Jordanien, war denn dann Königin Rania mit drin oder musste sie dann vor der Tür warten?
Alle müssen während des Vier-Augen-Gesprächs vor der Tür warten. Mhm. Das Gespräch mit dem Papst ist immer nur ein Vier-Augen-Gespräch. Da kann, völlig egal wer kommt, es darf nur der Regent, die Regentin in die Bibliothek und da darf niemand bei sein. Das dauert 15 Minuten und wie gesagt, danach werden die anderen dazugeholt. Das galt auch natürlich für die Queen und ihren Gemahl. Auch der musste draußen warten.
Wir müssen es da nochmal so von vorne aufrollen, wie so eine Audienz dann auch dann abläuft. Ist es so, dass der Papst anfragt oder sein Privatsekretär oder je nachdem, wer dann anfragt, ob Royal vorbeikommen möchte, sage ich jetzt mal ganz salopp, oder fragen die Royals an?
Es fragen immer die Royals an. Der Papst fragt nur dann an, wenn es richtig Ärger gibt. Dann gibt es Audienzen, also das muss aber ein schwerwiegender Fall sein. Meinetwegen, ich konstruiere jetzt mal, wenn in Holland der Religionsunterricht verboten würde, für immer, dann würde der Papst, glaube ich, schon den König zu einem Gespräch einbestellen. Aber solange das ganz normales Business as usual ist, passiert das nie. Also das heißt, es ist immer umgekehrt, der Botschafter des betreffenden Landes, es gibt in Rom ja zwei Botschafter, es gibt den Botschafter, der sich um die italienische Republik kümmert und es gibt den Botschafter am Vatikan und der Botschafter am Vatikan, der kann dann für den Regenten anfragen und sagen, der würde gerne kommen und dann, wenn der Papst damit einverstanden ist, bekommt er einen Termin.
Ah, okay. Und ist es denn dann so, dass Royals bevorzugt werden oder ist es so nach dem Motto, wer zuerst fragt, kriegt auch einen Termin, beispielsweise jetzt beim neuen Papst. So langsam möchten ja auch die Royals den neuen Papst kennenlernen. Ist es so, wer zuerst kommt, mal zuerst oder werden dann Unterschiede gemacht in den Königshäusern oder mit den Königshäusern?
Ja, natürlich. Es gibt einen großen Unterschied in den Königshäusern. Also es gibt ganz besonders wichtige katholische Königshäuser. Also die allerkatholischste Majestät ist der König von Spanien. Das ist der wichtigste katholische Herrscher, den es aus Sicht des Vatikans gibt. Das ist eine sehr, sehr, sehr alte Tradition. In der Regel hat das aber einen ganz einfache praktische Gründe. Also wenn meinetwegen ein König schon einen Termin mit der italienischen Republik abgemacht hat, weil er zu einem Staatsbesuch kommt, dann kombiniert man das mit einem Besuch beim Papst. Es gibt aber auch Länder, die sehen das umgekehrt. Die Spanier zum Beispiel, die würden nicht erst den Termin mit dem italienischen Staatspräsidenten machen, sondern immer erst den Papst anfragen. Mhm. Es gibt dann einen großen Unterschied natürlich noch bei allen katholischen Häusern. Die werden in der Regel bevorzugt, die werden auch als erstes empfangen und die Königinnen und die Könige haben auch bestimmte Privilegien. Dann gibt es die Königshäuser, die nicht katholisch sind und dann alle, die mit Königshäusern nichts zu tun haben, also ganz normale Demokratien, die sind eigentlich als Letzte dran.
Und um nochmal zurückzukommen, Andreas, und zwar auf die Spanier. Wieso sind denn ausgerechnet die Spanier, ich sag mal, in der Rangliste auf Platz Nummer 1?
Weil es ein Wunder gegeben hat. Also die Päpste sehen das sozusagen und über eine sehr lange Zeit als ein Zeichen Gottes, dass sie die Spanier bevorzugen müssen. Das ist sozusagen nicht ihre eigene Entscheidung, sondern der Himmel selber hat ihnen den Tipp gegeben, der spanische König oder die spanische Königin das zu bevorzugen. Das hat also mit folgendem Ereignis zu tun. Das alles reicht sehr lange zurück. Kaiserin Helena war die Mutter von Kaiser Konstantin. Sie war eine ganz berühmte erste Christin. Wir sind im 3. Jahrhundert nach Christus. Konstantin lässt sich dann vermutlich auf dem Sterbebett selber zum Christen taufen. Und damit beginnt sozusagen die Staatsreligion des Christentums im Römischen Reich. Und diese Kaiserin Helena macht eine ganz berühmte Reise. Sie fährt nämlich nach Jerusalem und sucht nach Beweisen für das Leben von Christus. Sie findet auch ganz viel. Sie findet zum Beispiel die Heilige Treppe. Das ist die Treppe, die Jesus hochgegangen sein muss, um sich von Pontius Pilatus verurteilen zu lassen. Sie findet unter anderem auch das wahre Kreuz, also das Kreuz, an das Jesus genagelt worden sein soll. Also um das zu finden, ich weiß nicht, ob du schon beim Nahen Osten warst, dann weißt du, dass es im Nahen Osten unheimlich viele Souvenirhändler gibt, die ständig hinter dir herlaufen. Das war bei Kaiserin Helena ganz genauso. Mhm. Als sie nach Jerusalem kam, gab es jede Menge Leute, die wollten ihr das echte Kreuz verkaufen. Und sie hat halt gesagt, was mache ich denn jetzt? Also hier sind jetzt ja 30, 40 Kreuze im Umlauf, und alle sagen, das ist das echte Kreuz von Christus. Und Helena hatte also eine ganz schlaue Idee. Sie hat Schwerste oder Todkranke aus einem nahen Krankenhaus bringen lassen. Und diese Schwerstkranken wurden auf alle diese Kreuze gelegt. Und bei 99% der Kreuzen passierte gar nichts. Und bei einem Kreuz wurden alle gesund. Da wusste Helena, das ist das wahre Kreuz Christi. Und dieses Kreuz hat sie mit nach Rom gebracht und auch den sogenannten Kreuzestitel. Das ist das, was oben drüber auf dem Kreuz steht. Das hast du schon auf ganz vielen Bildern gesehen. Da steht Inri, Jesus Nazarener Rex Judea, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und dieses unglaublich wertvolle Inschrift auf dem Kreuz von Christi, das hat Helena in ihrem Palast in Rom aufbewahrt. Als die Stadt dann später von Sarazenen immer wieder geplündert wurde, muss irgendjemand, niemand weiß, wer das war, diesen wahnsinnig wertvollen Titel des Kreuzes, also diese Aufschrift Inri, in einem Teil des Gebäudes des Palastes von Helena eingemauert haben. Der hat das einfach versteckt. Und dort blieb es über 1000 Jahre in diesem Versteck. Und dann passiert an einem Tag genau das Gleiche. Den Spaniern gelingt die Reconquista, also das Vertreiben der Muslime von der Iberischen Halbinsel. Mhm. Und am gleichen Tag findet man per Zufall diese Kreuzesinschrift Inri. Und da haben die Päpste gesagt, das muss ein Zeichen Gottes sein. Gott hat gewollt, dass wir dieses wahnsinnig wichtige Symbol der Kreuzigung Christi an dem Tag wiederfinden, an dem es den Spaniern gelungen ist, Spanien wieder katholisch zu machen. Deswegen müssen wir davon ausgehen, Gott hat ein besonders gutes Verhältnis zu Spanien.
Und das hat man bis heute so bewahrt. Das ist ja althergebracht. Kann man ja so sagen, ne?
Aber ja, trotzdem, über 500 Jahre.
Ja, aber man lässt es so. Also selbst Papst Franziskus, der ja sehr, ich sag mal, modern war, selbst er hat daran nicht irgendwie gerüttelt. Daran rüttelt man auch nicht.
Nein, er hat nicht daran gerüttelt, aber der mochte keine Adligen, der mochte auch keine Royals, der hat die nicht bevorzugt. Also er hat die Regeln nicht geändert, das stimmt. Mhm. Also die Regeln sind relativ simpel. Die spanische Königin darf einen weißen Schleier tragen zu allen Anlässen. Das ist allen anderen Königinnen verboten. Die katholischen Königinnen dürfen darum bitten, einen weißen Schleier zu tragen. Alle anderen müssen einen schwarzen Schleier tragen, wenn sie vor den Papst treten. Und die spanische Königin darf den Papst auch persönlich ansprechen. Also sie muss nicht darauf warten, angesprochen zu werden, sondern sie darf ihn ansprechen. Mhm. All diese Regeln hat Papst Franziskus überhaupt nicht interessiert, aber die existieren nach wie vor. Und ich glaube, dass Leo der 14. den Umgang mit den Adligen mehr oder weniger wieder so auf die gleichen Etikette wieder einführen wird, wie sie bei Johannes Paul II. Gegolten haben. Und im Besonderen bei Benedikt dem 16., weil der war ein großer Freund von Adligen.
Ich bin ganz viele Bildagenturen durchgegangen, um mir mal so anzusehen, wie so die Situation waren mit den verschiedenen Päpsten, mit den Royals. Weil du gesagt hast, Papst Franziskus war jetzt nicht so der Royals-Fan, aber wenn man Fotos sieht, er hat aber trotzdem immer eine große Freude gehabt und auch gerade so mit Queen Elizabeth, die trug ja bei ihrem letzten Besuch im Vatikan ein lila Kostüm. Das durfte die. Nicht schwarz.
Nein, aber das hat einen ganz anderen Grund, weil im Vatikan gibt es eine ganz simple Regel. Die religiösen Oberhäupter haben Vorrang vor den weltlichen Oberhäuptern. Und aus Vatikansicht ist Queen Elizabeth keine weltliches Oberhaupt. Als Queen, das ist denen relativ egal. Sie ist vor allem das Oberhaupt der Kirche von England.
Genau, Church of England.
Genau, und deswegen, die tragen traditionell lila. Das war kein Zufall, dass sie lila getragen hat. Die tragen traditionell lila und sie war dort aus Sicht des Vatikans als Oberhaupt der Church von England. Es gibt eine wunderschöne Stelle in der Peterskirche, die hat man bei diesem Besuch Queen Elizabeth auch wieder gezeigt. Wenn du in den Petersdom gehst und gehst auf der linken Seite nach vorn, siehst du ein gewaltiges, wunderschönes Grabmal von Papst Alexander dem 7. Und wenn du dir das Grabmal genau anguckst, dann siehst du auf der rechten Seite eine Dame, die soll eine Tugend des Papstes darstellen und die hat unter ihrem Fuß einen Globus. Und wenn du genau hinsiehst, siehst du, dass unter ihrem großen Zehen ein Dorn ist, in den sie gleich reintreten wird. Und dieser Dorn ist genau in London auf der Weltkarte, weil unter Alexander dem 7. die Teilung der Church of England stattfand und deswegen in der Kirche immer wieder diesem Dorn gedacht wird, der immer noch im Fleisch der katholischen Kirche steckt, in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal diesen Irrweg, eine eigene Kirche gründen zu wollen, wieder ablegen. Weil das hatte ja gar keine theologische Gründe, sondern das war ein reines machtpolitisches Spiel, weil es darum ging, dass Heinrich VIII. Eine sehr seltsame Art hatte, mit seinen Gattinnen umzugehen.
Mhm. Aber ich muss dazu sagen, was mich trotzdem gewundert hat, okay, sie hat 2014 hat sie dieses lilafarbene Kostüm angehabt und davor war sie immer in Schwarz gekleidet. Also da hat sie, obwohl sie ja da, sie war einmal also ganz früh als Prinzessin noch in Rom und später dann ja schon als Königin und da trug sie schwarz. Erst später, als sie ein bisschen älter war, hat sie sich gedacht, jetzt zieh ich mal lila an, oder? Wie muss man das
lernen? Also schwarz kann sie natürlich tragen, so wie sie will. Und schwarz wird auch ganz gern gesehen, weil sie sich sozusagen damit auch nochmal als religiöses Oberhaupt outet. Aber es gab daran erinnere ich mich, mit Queen Elizabeth ein paar Themen, die der Papst mit ihr besprechen wollte. Das betraf nicht das Weltliche, das interessiert ihn nicht, sondern es ging darum, dass anglikanische Priester, die katholisch werden wollen, und davon gibt es ziemlich viele, denen ist die eigene Kirche, glaube ich, zu lasch und die wollen katholisch werden. Und der Papst hat die Sonderregel eingeführt, dass die ihre Frauen und Kinder behalten dürfen. Das heißt, die sind richtige katholische Priester, aber verheiratet und mit Familie. Das ist erlaubt und diese Sonderfälle hat die Queen mit dem Papst besprochen. Ich glaube, sie ist nicht so ganz glücklich darüber gewesen, weil diese Möglichkeit, dass sie katholisch werden könnten, ohne ihre Familien und auch ihren Status zu verlieren, vielen das sehr schmackhaft gemacht hat.
Ja, aber normalerweise hätte es einen Papst doch eigentlich gestört. Trotzdem, da war man dann ein bisschen toleranter, ne? Also toleranter als die Queen, ne?
Ja, da war er toleranter. Das gilt aber nicht nur für die anglikanischen Priester, das gilt auch unter anderem für orthodoxe Priester. Die dürfen ja auch heiraten. Die dürfen sich zum Beispiel sogar scheiden lassen und wieder heiraten. Und die könnten trotzdem, wenn sie verheiratet sind, katholische Priester werden. Das ist kein Problem.
Okay. Also die Queen, haben die da eigentlich bei der privaten Audienz, ne? Wird da auch manchmal Tee getrunken oder sowas? Oder gibt es da keine Getränke?
Nein, es gibt keine Getränke.
Ah, okay. Weil ich frage.
Definitiv nicht.
Okay, weil ich frage, weil ich habe hier immer die Tea Time und für unsere Hörerinnen und Hörer, die können sich jetzt mal vorbereiten, sich gleich mal ein Tässchen Tee machen oder Kaffee oder wie auch immer. Was trinkst du denn gerne, Andreas? Jetzt in Rom bist du ja eher so da wahrscheinlich Espresso, oder?
Ja, genau. Ich trinke ganz selten Tee.
Okay. Und was ist mit den Päpsten? Haben die gerne Tee getrunken? Und auch der Neue, wie ist das?
Also Johannes Paul II. Hat Kaffee getrunken. und selten Tee. Mhm. Benedikt XVI. Hat nur Tee getrunken, oh. Der hat nie Kaffee getrunken. Mhm. Also der war immer, hat großen Wert darauf gelegt, dass wenn er irgendwo eingeladen war, dass man ihm nicht irgendwelchen Kaffee aufdrängte, sondern er hat immer Tee getrunken, wenn es irgend ging. Franziskus hat Kaffee getrunken und das war seine Marotte. Er hat sehr gern dieses Dulce con Leche, das ist eine Süßigkeit aus Lateinamerika. Das ist in Wirklichkeit nur Kondensmilch mit jede Menge Zucker. Ist furchtbar ungesund, macht unheimlich dick. Das hat er aber gern gemocht.
Ah, okay.
Und soweit ich weiß, der neue Papst Leo XIV. Trinkt auch Kaffee. Und obwohl in Chicago und in den USA geboren, mag er keine Coca-Cola.
Ist auch gesünder. Also, wir kommen jetzt nochmal zur Audienz. Ne? Die kommen vorbei. Gibt es da feste Uhrzeiten oder können die einfach mal so vorbeikommen? Das
Nein.
geht nicht. Okay.
Also, wenn ein Royal darum bittet, vom Papst empfangen zu werden, dann wird das Staatssekretariat damit befasst. Und wenn die sagen, okay, und der Papst auch sagt, okay, dann gibt es einen Termin. Die Treffen sind fast immer um 11.30 Uhr. Das heißt, die kommen mit einer Wagenkolonne in den Teil des Vatikans gefahren. Sie kommen in den Damasushof. Da müssen sie aussteigen. Im Damasushof ist das Ehrenpiquet der Schweizer Gardisten. Das sind also Soldaten. Mhm. Die stehen da mit Hellebarden und begrüßen den Royal. Der steigt dann aus. Dann begrüßt ihn, der eine ist der Kämmerer und der zweite ist der Vertraute, also der Kanzler des Papstes. Und sie bringen dann den Royal einen Stock höher, in die sogenannte Loggia. Und dort geht dann der Gast durch die 14 Vorzimmer.
14?
Ja, ja, es sind 14 Vorzimmer. Es sind 14 Vorzimmer. Mhm. Unter anderem, es sind zwei Thronsäle. Es gibt, die Päpste haben zwei Thronsäle. Mhm. Und es gibt den sogenannten kleinen Thronsaal, in dem früher die Treffen stattgefunden haben. Da gibt es den großen Thronsaal. Der wird heute so gut wie nie mehr benutzt. Und dann wird der Gast bis zur Tür des der Apostolischen Bibliothek gebracht. Und das, was ich gerade sagte, was man sich als Kanzleramtschef vorstellen kann, der korrekte Titel im Vatikan ist der Präfekt des päpstlichen Hauses. Mhm. Also dieser Präfekt des päpstlichen Hauses war lange der deutsche Dr. Georg Genswein.
Genau, den kennt man, ne? Mhm.
Genau. Mhm. Der holt also, wie gesagt, den Gast im Hof des Heiligen Damasus ab, bringt den ein Stockwerk höher, geht mit ihm durch die Vorsäle bis zur Apostolischen Bibliothek. Dann muss der Gast warten. Dann klopft der Präfekt, meldet dem Papst den Gast, dann wird die Tür aufgemacht, dann darf der Gast zum Papst. Dann gibt's ein kurzes Fotomeeting, also die geben sich kurz die Hand. Und falls ein Übersetzer nötig ist, bleibt der Übersetzer drin, sonst müssen alle raus. Und dann besprechen die beiden 15 Minuten lang ein Vier-Augen-Gespräch mit einem vereidigten Dolmetscher, der nichts darüber sagen darf.
Aber es ist immer so, dass dann nur der König drin soll. Kann auch mal sein, dass das Königspaar drin sitzt.
Nein.
Also beispielsweise
nein.
Das Niederländische oder nein, auch der Spanische
nein.
nicht. Immer alleine.
Nein,
okay.
nein. Es darf nur der Regent.
Aha.
Also sowohl der Queen Gemahl musste draußen warten, die Königin von Spanien musste draußen warten. Es gibt immer nur Vier-Augen-Gespräche. Mhm. Wenn das zu Ende ist, wie gesagt, kommt es darauf an, wie gut der Papst dem Gast gewogen ist. Wenn er dem gewogen ist, dann dürfen danach die Kinder, Verwandte, Ehepaare, die Delegation auch rein. Dann gibt der Papst dem die Hand und dann kommt es zum Tausch der Geschenke.
Und ist es ein Termin, den der Papst gerne macht, also die Royals zu treffen? Und warum?
Das ist ganz einfach. Die Vormittagsaudienzen des Papstes sind zu 99% Audienzen, in denen es Ärger gibt. Also der Papst wird immer nur dann eingeschaltet, wenn es ein wirklich großes Problem gibt. Also ein wirklich großes. Also in Myanmar gibt es einen Bürgerkrieg mit Tausenden von Toten. Die Hilfsorganisationen der katholischen Kirche sind nicht mehr in der Lage, das irgendwie zu handeln. Die brauchen also sehr viel Geld plötzlich. Die wollen eine Stellungnahme gegen diesen Völkermord. Dann muss der Papst eine Entscheidung treffen. Also das wäre so ein normaler Arbeitstermin morgens. Oder aber es gibt Ärger in den eigenen Reihen. Ein Bischof hat irgendein Verbrechen begangen. Das muss der Papst wissen. Dann muss er sich damit beschäftigen. Also das sind die Termine, die der Papst morgens hat. Die sind alle so, dass weder du noch ich sie haben möchten. Also es gibt eigentlich immer nur richtig großen Ärger. Und wenn es dann um 11.30 Uhr zur Privataudienz kommt von Royals, die ja eigentlich, die wollen ja in Wirklichkeit eigentlich nur das Foto haben. Der König mit dem Papst, die Königin mit dem Papst. Das wissen im Vatikan ja auch alle, deswegen.
Ach nee, aber auch doch, ihn zu treffen, oder? Nur fürs Foto.
Ja, also vielen legen einen großen Wert darauf.
Für Insta.
Dass sie den Papst getroffen haben. Also viele posten das auch relativ rasch nach diesen Begegnungen schon. Also das weiß der Vatikan, deswegen sind da immer zwei professionelle Fotografen dabei. Man darf darum bitten, einen eigenen Fotografen mitzubringen. Das wird aber nur in Ausnahmefällen erlaubt. Und
mit dem eigenen Telefon dürfen die auch kein Foto machen. Also
das machen ganz viele und das machen ganz viele, ist zwar verpönt. In der Regel sind immer zwei Priester dabei, die dann immer sagen, lassen Sie das bitte, aber es gibt auch viele, die halten sich nicht daran. Also das ist schon so, dass dann auch geknipst und geblitzt wird.
Okay. Aber wie ist das denn, weil du gesagt hast, am Vormittag sind die, sagen wir mal, die nicht so schönen Themen für den Papst. Aber dennoch gibt es doch auch schwierige Themen bestimmt, die besprochen werden. Es wird doch nicht, also okay, es sind ja vier Augengespräche, wissen wir nicht ganz genau, aber es gibt auch manchmal schwierige Themen, zum Beispiel das Thema gleichgeschlechtliche Ehe. Ne? Also da war ja gerade das Thema bei Papst Benedikt, der ja damals noch König Juan Carlos getroffen hat mit seiner Frau Sophia. Und da war das ja gerade abgesegnet worden in Spanien. Da war doch bestimmt Papst Benedikt not amused darüber, dass das passiert ist in Spanien.
Ja, das ist richtig. Also das galt als ein Schock, dass ausgerechnet im katholischen Spanien also jetzt jemand auf so eine Idee kommen könnte. Das ist vollkommen richtig, zumal Benedikt der 16. noch in dieser Tradition stand, dass er große Schwierigkeiten mit homosexuellen Menschen hatte. Das hat sich dann ja mit Franziskus völlig gedreht. Dann war diese Geschichte vom Tisch. Aber damals, da hast du recht, das war ein Problem, weil der Papst dann gesagt hat, das ist ein Angriff auf die Familie. Und dem Vatikan ist allerdings natürlich auch klar, dass das demokratische Prozesse sind und dass ein König da nur einen bedingten Einfluss drauf hat. Aber es ist richtig, es gibt Probleme, aber ich glaube, die Probleme, die ich selber mitbekommen habe, haben eigentlich immer Königshäuser betroffen, die nicht in Europa waren. Mhm. Also ich weiß, dass es lange Gespräche, schwierige Gespräche zwischen dem Papst und dem König von Marokko gab, Mohammed dem VI. Der Papst ist ja auch nach Marokko geflogen, hat sich mit dem König da nochmal getroffen.
Wir müssen immer noch sagen, welcher Papst. Weißt du?
Entschuldigung, du hast völlig recht. Der vorletzte, also Papst Franziskus. Papst Franziskus hatte große Sorgen, was den religiösen Terrorismus angeht. Also der hat gedacht, diese vielen Attentate, die muslimische Extremisten verüben, das könnte auf einen Religionskrieg hinlaufen. Und das hat ihn sehr besorgt. Und er hat gesagt, ich möchte gerne Gesprächspartner in der muslimischen Welt haben, um mal darüber zu reden.
Also er ist aber eher hingefahren, ne? Das war der Unterschied, gell?
Ja, aber das war nur eine Folge. Also in Wirklichkeit fängt das alles viel früher an. Ne? Im Jahr 2000 hat Papst Johannes Paul II. Als erster in der Geschichte ein Treffen mit dem Spitzen des sunnitischen Islam gehabt in der Al-Azhar-Hochschule und Moschee in Kairo. Das ist sozusagen, das kann man nicht wirklich vergleichen, aber es ist sozusagen der Vatikan des sunnitischen Islam. Und da hat es also ein wichtiges Spitzengespräch gegeben. Und danach gab es mehrere muslimische Führer, die immer wieder gesagt haben, wir hätten gerne einen Kontakt zum Vatikan. Das ist dann unter Benedikt dem 16. eingeschlafen. Unter seinem Nachfolger war Franziskus, dem war das sehr wichtig. Und der hat dann im Anschluss an diese guten Kontakte, die er nach Kairo hatte, auch Kontakte zu anderen Ländern gesucht. Und Mohammed der 6. aus Marokko hat sich dann darum gebeten, im Vatikan empfangen zu werden. Der Papst hat das dann auch, hat ihm auch zugestimmt. Ich weiß doch, der hat ein Schwert als Geschenk mitgebracht. Das fanden viele im Vatikan nicht so. Nicht unbedingt so passend, aber wie gesagt, hat dann diese wirklich schwierigen Gespräche. Da ging es darum, dass die Marokkaner haben vorgeschlagen, es gibt in Europa viele Koranschulen, in denen Leute hier in Europa agitieren, die also militant sind. Und der König von Marokko hat dem Papst gesagt, ich schlage ein Geschenk vor. Ich schicke gut ausgebildete, nicht militante Koranlehrer nach Italien und andere Länder Europas. Dann regulieren wir das, dann sind das nicht mehr irgendwelche Spinner, sondern dann können wir klarstellen, wer wirklich diese Unterricht, die sind staatlich ausgebildet. Und das war ein Programm, über das der Papst und der König von Marokko lange beraten haben. Da ging es auch lange um den Terror im Nahen Osten. Es ging um die Hamas, es ging um die Hisbollah im Libanon. Also das war ein hochbrisantes Gespräch zwischen einem König und dem Papst, das stimmt. Das hat auch unglaublich lange gedauert. Ich glaube, das war für 15 Minuten angesetzt und die waren nach über anderthalb, ich glaube, es hat eine Stunde 10 Minuten gedauert.
Also es wird immer auch schon so ein Puffer eingebaut. bei manchen, weil man schon so ungefähr weiß, da könnte es eventuell länger dauern.
Genau. Mhm. Ja, genau.
Natürlich gibt es auch andere Themen, zum Beispiel gerade Queen Elizabeth mit dem Missbrauch in Nordirland beispielsweise, ne? Aber auch Gleichberechtigung für Frauen. Ich meine, diese Themen werden ja auch angesprochen, oder sind das so Themen, um die man dann sozusagen herumtanzt? Also ich meine, das ist ja so, dass man das doch bestimmt auch mal mit dem Papst besprechen möchte, gerade wenn man in einer Position ist, als Königin beispielsweise, vielleicht auch als König, diese Themen für die Kirche auch anzusprechen, oder? Oder lässt man das dann einfach sein, weil man die gute Atmosphäre nicht irgendwie zerstören möchte?
Nee. Also das Gespräch zwischen der Queen und das betraf damals vor allem Nordirland. Da hat es also massive sexuelle Übergriffe von Priestern gegeben. Das war Teil des Gesprächs.
Und welchen Papst hat das betroffen?
Vor allem Benedikt den 16. Das betraf aber die langen Vorbereitungen, weil der Papst war ja in England, war ja auch in Schottland. Mhm. Und während dieser Vorbereitung des Besuchs hat es also ganz intensive, massive Gespräche von beiden Seiten gegeben. Und die britische Seite hat auch klargestellt, dass die britische Justiz da keine Ausnahmen machen wird bei Straftätern, nur deswegen, weil sie zum Klerus gehören. Also das war ein ganz wichtiger Streitpunkt damals. Aber das hat auch in vielen anderen Gesprächen, auch mit dem holländischen Königspaar kam das vor. Das hat eine große Rolle gespielt in Belgien, eine sehr große Rolle sogar, weil es da ganz massive Fälle gegeben hat. Und da haben die Päpste, also kann man gar nicht anders sagen, ihre Schuld einräumen müssen. Vor allem, und das war ja das Heikle in den Gesprächen mit den Royals, dass sie lange versucht haben zu verhindern, dass die Länder eine Kompetenz bekommen, um gegen die Straftäter der Kirche vorzugehen. Die haben ja gesagt, wieso, das ist ein kirchliches Problem, das machen wir. Und erst Franziskus hat gesagt, da muss bedingungslos immer die Staatsanwaltschaft des betroffenen Landes eingeschaltet werden. Also das war ein heikler Punkt zwischen den europäischen Royals und den Päpsten, ohne jeden Zweifel.
Und weil du gesagt hast, sind ja mal vier Augengespräche, aber dennoch kommen dann gerade diese Themen, also die besprochen werden, weiß man dann doch am Ende, worüber gesprochen wurde, letztendlich, oder?
Sagen wir mal so, es gibt nach jedem Gespräch ein Kommuniqué. Mhm. Da steht drin, der Papst und die Queen oder der König haben über das und das gesprochen. Mhm. Den Gästen ist es frei, nach den Gesprächen darüber zu reden, was sie gesagt haben. Also das gibt es keine Schweigepflicht. Die können sagen, ich habe mit dem Papst das und das, wenn sie das möchten. Mhm. Das ist aber sehr selten. Muss man fairerweise sagen, also ich würde mal sagen, über Pi mal Daumen, 90% der Gäste werden sagen, also was ich mit dem Papst in einem Vier-Augen-Gespräch besprochen habe, das geht nur mich und den Papst was an. Dass da alle Einzelheiten ausgeplaudert werden, das ist eher selten. Also was ein Standard ist und in jedem Gespräch vorkommt, ist, dass wenn der König oder die Königin aus der Apostolischen Bibliothek kommt, dann ist der erste Satz immer, dass es ein gutes Gespräch war. Und auch dann kommt als nächster Satz, ich habe den Papst in unser Land eingeladen. Ich habe eine Einladung überbracht, dass er uns besuchen kann. Das ist passiert fast immer.
Und dann gibt es ja nach diesem Gespräch, gibt es ja dann die Geschenke, ne? Das ist nach diesem Viertelstunden-Slot oder je nachdem, wenn der verlängert wird, aber danach immer die Geschenke. Aber dann dürfen die anderen wieder dazukommen, ne? Also sprich die Entourage, ne? Oder richtig, die Familie oder Ehefrau, Ehemann und so. Gerade diese Geschenke, ne? Wer sucht die denn aus? Wenn man sich überlegt, okay, jetzt kommen die Niederländer zu Gast, wer ist denn das? Ist es dann der Privatsekretär, der sich das überlegt? Oder ist es dann irgendwie die Botschaft? Oder wer macht denn das?
Also die Botschaft am Heiligen Stuhl weiß dann, der König oder die Königin kommt nach Rom. Die fragen dann beim Sekretär des Papstes nach und sagen also, die Königin oder der König möchte gerne wissen, was als Geschenk denn angemessen ist. Dann sagen die Sekretäre meistens relativ vage, also es kommt darauf an, welcher Papst gerade regiert. Mhm. Also Johannes Paul II. Hat sich Geschenke schenken lassen, die mit der polnischen Geschichte zu tun hatten häufig. Vor allem aber, das war ihm ganz wichtig, nach dem Mauerfall, alles was mit dem Untergang des Sowjetimperiums zu tun hatte, das war ihm sehr wichtig.
Was haben die dann mitgebracht? Also,
ich erinnere mich aus einer Delegation aus Baku, die hatten, glaube ich, Teile von abgeschossenen sowjetischen Panzern dabei.
Okay, auch ein Geschenk, ne?
Also, ja, und Benedikt XVI. hat ja gerne Klavier gespielt. Da haben ganz viele Gäste also Notenpartituren mitgebracht oder Aufzeichnungen von berühmten Konzerten. Oder aber, das gibt es auch, also wenn man besonders großzügig sein will, dann schenkt man dem Papst ein ganzes Konzert.
Ach komm, echt?
Ja, das gibt es, genau. Dann sagt man also, Heiliger Vater, ich habe mich so gefreut, dass meine Delegation empfangen wird, dass die Wiener Philharmoniker, was weiß ich, die New Yorker Symphoniker, wer auch immer, werden ihnen ein Geschenk machen. Die spielen am Tag XY in ihrer Audienzhalle für sie. Das gibt es auch.
Wahnsinn. Das kommt vor. Okay. Ja. Und die Geschenke, wo landen die denn dann im Vatikan? Gibt es da irgendwie eine Kammer, wo die dann alle erstmal aufbewahrt werden? Das sind ja massenhaft Geschenke. Massenhaft.
Also sagen wir es mal so. Es gibt Geschenke, die werden sofort weiter verschenkt. Es hat einen Besuch gegeben von einer Delegation aus dem Osten Europas. Die hatten einen lebensgroßen Stoffbären dabei. Also der war 2,20 Meter. Aha. Ein Spielteddybär, also nur riesengroß. Warum die das lustig fanden, weiß ich nicht. Den hat diesen riesen Teddybär, hat der Papst, also gleich.
Welcher war das? Welcher Papst?
Benedikt der 16.
Ah, 16, okay.
Und dieser riesen Teddybär, der wurde an das Kinderkrankenhaus des Vatikanes weitergeschenkt. Der ist da auch immer noch. Der sieht jetzt ein bisschen ramponiert aus. Das war also ein sehr gern gesehenes Geschenk. Dann gibt es private Geschenke, das gibt es auch. Also Geschenke, die den Papst persönlich betreffen.
Ah, das ist dann so, dass es sein kann, dass bei so einer privaten Audienz, was weiß ich, das dann König Philippe ihm nach dem Gespräch noch in dem Raum was übergibt, was Privates.
Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst also nach dem Treffen gibt es die offiziellen Geschenke. Das ist meistens, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich langweilig. Also,
ist aber gut für die Fotos, ne?
Also, ja, genau. Der Papst schenkt also eine Prachtausgabe seiner letzten Enzyklika. Der König von Holland schenkt irgendwie eine Ansicht von Amsterdam aus dem 18. Jahrhundert.
Und die Queen hatte zum Beispiel mitgebracht einen Picknickkorb mit Köstlichkeiten, ich meine aus Highgrove.
Also das war unter Franziskus, weil Franziskus hatte diese ganze Ordnung der Geschenke verändert. Der hat gesagt, also ich will keine Notenpartituren, ich will keine Bilder geschenkt bekommen, ich will keine wertvollen Amulette, wie auch immer. Ich möchte Outdoor-Schlafsäcke, weil ich brauche für die Obdachlosen in Italien, aber auch auf der ganzen Welt jede Menge Schlafsäcke, damit die nicht erfrieren. Und die wurden dann an die Botschaften angeliefert. Also am Tag vor dem Besuch kommt dann ein LKW vorgefahren und dann sind da 200-300 Schlafsäcke drin.
Also auch von den Royals beispielsweise, auch von den Königshäusern. Genau. Die auch.
Ja, okay. Genau. Aha, okay. Und der Kardinal, der zuständig für die Caritas, das ist Konrad Krajewski, der holt die selber mit dem LKW ab. Also der kommt selber vorgefahren in die Botschaft des betroffenen Landes, lädt die ganzen Schlafsäcke da rein und das war unter Franziskus üblich.
Und wieso macht man daraus nicht einen Fototermin? Also natürlich ist es, sagen wir mal, jetzt nicht so, weiß nicht, wenn man nur so abgepackte Schlafsäcke sieht, wie jetzt ein schöner Picknickkorb, aber es ist doch dennoch etwas Wichtiges und Besonderes, wenn man sowas macht. Also wieso bleibt es dann bei irgendwelchen, weiß nicht, keine Ahnung, was er dann offiziell bekommen hat oder was er dann auch verschenkt hat. Ich glaube, der Queen hat, glaube ich, was mitgegeben für Prinz George, dass er sich dann irgendwann mal auf den Schreibtisch stellen kann. Aber da bleibt es dann dabei. Aber die Schlafsäcke, das wird dann irgendwie so am Abend vorher noch schnell gemacht. Das ist irgendwie schade, genau. Oder? Findest du nicht?
Ja, ich hab ein paar Mal darum gebeten, ob wir das mal so dokumentieren können als Film oder mit Fotos oder so. Aber das wollten die nicht. Ich glaube, der Papst wollte das nicht so rauskehren, dass er sagt, ich kümmere mich in Wirklichkeit um die Obdachlosen. Der wollte, dass das so nicht unbedingt so an die große Glocke gehängt wird.
Aber ist doch auch gut, ich sag mal, fürs Image. Also für beide, nicht nur für den Papst, sondern natürlich auch für die Royals, oder?
Genau, das ist der springende Punkt. Und er wollte nicht, dass die Leute denken, das machen wir so als Geste, um zu zeigen, was für gute Menschen wir sind, sondern das machen wir lieber diskret unter uns aus. Und das wollen wir wollen nicht unbedingt, dass das alle mitbekommen.
Und dann diese Geschenkübergabe dann nach der Audienz, diese offizielle, sage ich jetzt mal, die wird dann mal schön fotografiert. Dann sieht man aber auch immer glückliche Gesichter. Also jedenfalls sieht es so aus, als würden sie sich freuen über die Geschenke.
Also ich glaube nicht, dass sie sich über die Geschenke freuen, aber die glücklichen Gesichter gibt es natürlich jedes Mal, weil ich kenne Unmengen Menschen, die sagen, also ich habe viel in meinem Leben erlebt, aber eine Begegnung mit dem Papst, also das war für mich das Highlight meines Lebens. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, das hat jetzt nichts mit den Royals zu tun, aber hier, naja doch, der Kaiser, Franz Beckenbauer, der war nach der Audienz mit Benedikt dem 16. war das, der war also zu Tränen gerührt. Also das weiß ich noch, ja.
Also es gibt dann schon auch persönliche Tipps. auch vom Papst mal? Also, oder sagen wir mal so, wird da auch manchmal persönlicher Rat eingeholt? Also weiß man da was von? Also jetzt gerade so, wenn man entre, also wenn sie entre nous sind, sozusagen?
Ja, ich kann mich daran erinnern, das war der letzte Besuch des griechischen Königspaars. Die haben danach gesagt, wir haben den Heiligen Vater gefragt, ob er einen Tipp hat für eine glückliche Ehe.
Aha.
Das war Papst Franziskus. Und da hat Papst Franziskus gesagt, ja, ich habe einen Tipp für eine glückliche Ehe, einen sehr wichtigen Tipp sogar. Sie sollten niemals im Streit abends ins Bett gehen, sondern sie sollten abends den Streit immer beilegen und erst dann schlafen gehen. Aber nicht schlafen gehen, wenn man noch im Streit ist. Das sei überhaupt nicht gut.
Das ist ja immer so der so die Tipps, die man in irgendwelchen Frauenzeitschriften liest, ne? Hat der Papst sie, entweder hat er die da gelesen oder die haben von ihm abgeschrieben, also haben das gehört.
Dass er Frauenzeitschriften liest, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Deswegen haben die wahrscheinlich, also er hat immer wieder Ehetipps gegeben. Er hat also immer wieder Ratschläge gegeben und hat gesagt, also mach doch mal dies oder mach doch mal das. Okay. Oder also ich.
Gut, bei König Juan Carlos, sagen wir jetzt mal so, war das jetzt, da haben die wahrscheinlich nicht drüber gesprochen.
Also das kann ich mir nicht vorstellen, obwohl der Papst, also...
Obwohl, da war es ja auch Benedikt, ne? Vielleicht hat Benedikt jetzt nicht so über die Ehe gesprochen. Eher wahrscheinlich Papst Franziskus.
Aber, Johannes Paul II. War jemand, der war gefürchtet für seine Offenheit. Also ich glaube, dass wenn sie große Eheprobleme hatten, hätte Johannes Paul II. Kein Problem gehabt, das mal anzusprechen.
Vielleicht ist es ja passiert, wir wissen es nicht. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, einen Break zu machen. Ich mache mal kurz den Wasserkocher an für einen Tee und dass du auch mal ein Stück trinken kannst, oder?
Danke.
Ja,
danke,
auf jeden Fall. Gerne. Ich möchte doch nicht unchristlich sein, gell? Aber das ist ja mit den Themen, ne? Wer gibt denn die Themen, also vor? Ist es dann so auch Smalltalk? Oder ich sag jetzt mal, wenn der jordanische König kommt beispielsweise oder der spanische König, oder ist es so, das ergibt sich dann so? Oder ist es schon so ein Stichwort, das dann der Papst schon mal auf dem Zettelchen stehen hat? Oder
ja, natürlich,
die
Royals das, halt. Das wird vorher abgesprochen. Also es gibt völlig unproblematische Gespräche. Da wird nur so eine allgemeine Rangfolge abgemacht, was ungefähr drankommt, was ungefähr besprochen wird. Mhm. Wenn es Handlungsbedarf gibt, also wenn es um Dinge gesprochen werden müssen, die wichtig sind. Also ich erinnere mich, der Besuch des Prinzen von Abu Dhabi, also das war ein sehr, sehr, sehr heikles Gespräch am Golf. Das sind ja Monarchien. Mhm. Und der Papst wollte die arabische Halbinsel besuchen, wollte nach Abu Dhabi. Abu Dhabi war aber in den Krieg am Horn von Afrika verwickelt. Die haben dort also ganz schlimm, haben militärisch auch aufgerüstet, Sanaa schwer bombardiert. Mhm. Und da hat der Papst verlangt, dass in dem Gespräch darauf eingegangen wird. Das wollte der Monarch nicht. Dann hat man aber eine Formel gefunden, hat gesagt, also der Papst möchte, dass über dieses Thema gesprochen wird. Das ist dann auch passiert. Ich weiß aber, dass das relativ heikel war. Mhm. Und der Monarch hat sich dann auch gerecht, sagen wir es mal so. Der Papst will immer oder besteht bei Staatsbesuchen darauf, auch bei allen Monarchien, dass es möglichst wenig militärische Ehren gibt. Also der Papst will nicht mit lauter gezogenen Gewehrkolben empfangen werden. Das ist ja, du kennst das ja, also bei den Staatsbesuchen sind ja immer gleich, also roter Teppich, Nationalhymnen, dann schreiten die da mit den Soldaten die Fronten ab. Und der Papst steht immer darauf zu sagen, also ich möchte, dass die militärischen Ehrungen so für so gering wie möglich gehalten werden.
Aber alle Päpste oder war das jetzt nur Papst Franziskus? Alle, okay.
Alle. Franziskus war es ganz besonders wichtig, aber wie gesagt, der Monarch von Abu Dhabi hat sich dann gerecht, als er den Palast des Monarchen in Abu Dhabi betreten hat, donnerten 30 Kampfjets zu Ehren des Papstes über den Palast. Und genau das will er nicht.
Aber mir fällt jetzt gerade ein, Thema Kampfjets. Wir hatten doch von der Rangordnung gesprochen, ne? Also wer auf Platz 1, 2 und so weiter. Und da ist ja auch Jordanien mit drin, ne? Nach Spanien gleich. Und du hattest mir gesagt im Vorgespräch, ein Punkt wäre, wenn der Papst irgendwo, also gerade nach Spanien oder Jordanien fliegt, dass dann Kampfjets losgeschickt werden, die eskortieren. Das hat ja auch sowas. Wieso ist denn das dann okay?
Also der Papst sagt dazu, ich habe mit sowohl mit Johannes Paul II. Als auch mit Franziskus, auch mit Benedikt XVI. Darüber gesprochen. Und die sagen eigentlich immer das Gleiche. Das ist eine freundschaftliche Geste des Gastgeberlandes, was schließlich auch die Sicherheit des Papstes garantieren soll. Aber es ist eigentlich eine Eskorte, wie eine Eskorte auf der Straße. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das immer, ich sehe das immer mit großer Skepsis, weil diese Militärjets, also das funktioniert so, wenn wir von Rom Richtung Spanien fliegen, fliegen wir ja relativ bald in den spanischen Luftraum, weil es über das Mittelmeer und über die Insel Mallorca geht. Und da sind schon spanische Kampfjets und die wollen zeigen, wie gut sie sind. Und um das zu zeigen, fliegen die mit ihren Jets sehr, sehr nah an die Flügel des päpstlichen Jets heran. Das heißt, du kannst die Piloten sehen, kannst dir Zeichen machen, die winken dir auch. Die sind so nah dran, dass du ihre Hände sehen kannst, ihr Gesicht, ihren Helm. Also die finden das auch toll. Und die schwenken dann die Flügel so ein bisschen hin und her. Und ich denke jedes Mal, wenn das jetzt schief geht, dann bin ich gleich im Himmel oder in der Hölle.
Trotzdem ist es so paradox, ne, dass sie auf der einen Seite das nicht haben möchten, ne, die Päpste, so diesen ganzen militärischen Auflauf, aber der Kampfjet, das ist dann so wie so eine Eskorte und eine Sicherheit. Ne?
Ja, sie wollen das natürlich nicht, aber sie können, der König will das immer und das ist für die Piloten, die das dürfen, immer eine große Ehre. Die sagen dann nachher, ich habe den Papst eskortiert. Es gibt auch Ausnahmen, da geht es nicht um die reine Ehrenbezeichnung, sondern es geht es um ernste Gefahren. Mhm. Also ich weiß, als wir nach Aserbaidschan geflogen sind, über die Kampfregion von Bergkarabach, da war Krieg, da haben wir auch Escort-Jets bekommen, weil es die Gefahr oder die theoretische Gefahr eines Angriffs auf die päpstliche Maschine gegeben hätte. Daran kann ich mich erinnern, die waren noch bewaffnet. Normalerweise sind diese Jets nicht bewaffnet.
Ja.
Aber diese Jets damals konnte man sehen, dass die bewaffnet waren.
Ja. Ich nehme jetzt gerade mal das Teewasser. Moment, ich gehe jetzt mal hier rüber. Schenke mir jetzt mal Tee ein. Normalerweise, Andreas, das trinken wir ja immer, also wenn Chrissy Kahn dabei ist, der sich royal weiterbildet. Er möchte mal natürlich englischen Tee trinken. Ich habe Halstee dabei. Also ich habe ein bisschen Halsschmerzen, muss ich sagen.
Arme.
Ja. Also auf jeden Fall, da gibt es mal so Sprüche bei diesem Tee. Da steht drauf, Mitgefühl kennt kein Ende. Freundlichkeit kennt keine Feinde. Das hat ein bisschen was Christliches, oder?
Ja. Der Tee, das ist ja, er hat eine enge Verbindung zu den Päpsten aus dem schlichten Grund, weil es eine sehr enge Verbindung zwischen den Päpsten und dem Kaiser von China im 16. Jahrhundert gegeben hat. Und der Kaiser von China hat damals den Päpsten häufiger Tee geschickt.
Ah.
Es gab eine Verbindung am Hof von Kublai Khan, waren jesuitische Missionare, die auch Chinesisch konnten. Und die haben Tee in den Vatikan gebracht. Es gibt auch eine Unterlage darüber, weil die Päpste das als ein sehr skurriles Getränk empfunden haben. Aber das hat eine relativ lange Zeit eine enge Beziehung gegeben. Und es gab auch eine Bitte, weil die Kartografen, also die Weltkarten gemalt haben des Vatikans, es gab im Vatikan, im Auftrag der Päpste, haben sehr viele, sehr kluge Männer gearbeitet, die Karten gezeichnet haben der ganzen Welt. Mhm. Und auch natürlich in China. Und dann hat sich der Kaiser von China beschwert, weil auf der Karte China so eingezeichnet war, wie du das heute kennst. Also links die USA, Lateinamerika, dann siehst du den Atlantischen Ozean, dann Afrika in der Mitte, Europa in der Mitte und rechts das Riesenreich der ehemaligen UdSSR und dann halt China und der Ferne Osten. Und der Kaiser hat sich beklagt und hat gesagt, so möchte er das nicht, sondern auf den Karten müsse das Reich der Mitte in der Mitte sein. Und deswegen gibt es Landkarten, auch im Vatikan, da sieht man China, also da, wo du heute Afrika verorten würdest, also in der Mitte der Karte.
Ach, interessant.
Und Europa und Amerika sind also links und rechts an den Rand gedrückt und sozusagen im Zentrum der Karte ist China.
Interessant.
Aber nochmal ein Wort zu den Geschenken. Päpste haben von Königen in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder exotische Tiere bekommen.
Lebendige.
Es gibt, wenn du in den Alpen Urlaub machst, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, es ist, glaube ich, in Brixen, gibt es einen Gasthof, ja, das ist Brixen, zum Elefanten. Das hat damit zu tun, dass ein Geschenk eines Königs aus Afrika über den Landweg Spanien bis über die Alpen, wie gesagt, bis nach Brixen und von dort bis in den Vatikan gebracht wurde, weil man den Päpsten über viele Jahrhunderte exotische Tiere schenkte. Also Kamele, aha, Elefanten. Aha.
Aha. Was hat man mit denen gemacht?
Es hat eine Art Mega-Zoo gegeben. Ja, ja, wirklich, das ist kein Witz. Also es hat viele exotische Tiere gegeben, die also im Landgut der Päpste oder auch auf Ländereien gehalten wurden. Es hat da auch Löwen gegeben. Also eine Zeit lang war das, also es fängt so, glaube ich, im 13. Jahrhundert an.
Ah, okay, und wie lange ging das?
Ich glaube, so mindestens 300-400 Jahre. Ach, also, es gibt viele Zeugnisse von exotischen Tieren. Das letzte exotische Tier, das ich mitbekommen habe, war, als der Papst Benedikt XVI. War das, Afrika besucht hat. Da hat er auch einen Stamm der Pygmäen besucht. Das sind ganz besonders kleine Menschen, weißt du wahrscheinlich? Ja, ja. Und die Pygmäen haben als einen besonderen Leckerbissen eine Schildkröte. Und die haben dem Papst zum Abschied des Besuches 2 Schildkröten geschenkt. Aber um Tierfreunde nicht zu verschrecken, die sind nicht geköpft und auch nicht in der Suppe gelandet, sondern der Papst hat sie dann in der Botschaft gelassen. Und soweit ich weiß, werden die da immer noch regelmäßig gefüttert.
Ja, die werden ja so alt, ne? Die Schildkröten. Genau. Ja, und die anderen Geschenke, die werden teilweise auch ausgestellt.
Also es gibt ein paar Geschenke der Päpste, die kannst du in den Vatikanischen Museen ja einfach angucken. Also
Dauerausstellung dann im Prinzip, die sind da immer zu sehen.
Genau, eines der berühmtesten ist Richard Nixon, hat dem Papst Mondgestein mitgebracht von einer der Apollo-Explosionen. Und er hatte auch eine Vatikan-Fahne in einem der Raumschiffe, in einer Apollo-Mission. Da war die Vatikan-Flagge mit auf dem Mond und ist dann zurück in den Vatikan gekommen. Die ist winzig klein. Also die ist aber, wenn du in die Vatikanischen Museen gehst, kannst du sowohl das Mondgestein als auch die Vatikan-Flagge von Richard Nixon sehen. Da sind noch ein paar andere Geschenke, die du sehen kannst.
Also wahrscheinlich auch von Royals zum Teil.
Und auch die Royals, die kommen, werden natürlich auch danach beurteilt oder eingeordnet. Also da gibt es ein Ranking, was sie danach noch bekommen.
Wie danach bekommen?
Also es ist ja so, wenn das nach dem Treffen mit dem Papst, kann jetzt König Charles sagen, ich möchte in die Sixtinische Kapelle.
Ach so.
Oder ich möchte ins Geheimarchiv. Oder ich möchte in die Bibliothek. Oder ich möchte, es gibt ja viele, viele, viele Bereiche im Vatikan, in die kommt kein Mensch rein. Das ist völlig unmöglich.
Aber die Royals.
Aber die Royals können den Wunsch aussprechen. Und das wird ungern gewährt. Aber es wird immer dann gewährt, wenn es einen Grund gibt. Und ich kann mich an den König von Holland erinnern, der hatte als Wunsch die Besichtigung der Apostolischen Bibliothek, die ist normalerweise niemandem zugänglich, also das ist total kompliziert, da reinzukommen. Aber dort in der Bibliothek wurde ein Schwert aufbewahrt, das einem Oranjeführer im katholisch-holländischen Krieg abgenommen worden war. Und das hat der Papst dem König zurückgegeben in dieser Bibliothek. Daran kann ich mich erinnern. Also es gibt immer ein Zusatzprogramm. Es gibt jetzt Royals, die werden nicht so gern gesehen. Mhm. Wenn dann jemand sagt, wir möchten das und das noch sehen, dann gibt es einen Abschlag. Dann sagt man, nein, das geht leider nicht. Es gibt
Ach, das ist nicht wünsch dir was. Ich habe gedacht, man kann dann als Royal sagen, ich würde jetzt gerne mal diesen und jenen Raum sehen. Das geht.
Nein.
So? Aha, da gibt es auch nochmal Unterschiede. Nein.
Okay. Ja, natürlich. Also es gibt, wenn der Papst dem Gast wohlgesonnen ist, wenn er das für wichtig hält, dann ist das schon möglich, auch die Dinge zu sehen, die normalerweise kein Mensch zu sehen bekommt. Also ganz oben auf der Wunschliste ist in der Regel das Geheimarchiv des Vatikans. Das ist insofern wirklich unglaublich, weil es ist stell dir mal einen gigantischen Tresor einer Bank vor. So groß, es gibt eine Tresortür, aber durch diese Tresortür könntest du mit dem LKW fahren, wenn du willst. Und die Gänge, auf denen die Unterlagen liegen, sind 78 Kilometer lang.
Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich ein unglaublicher Ort, weil das alles Dokumente sind, ist er extrem feuergefährdet. Da gibt es zwar jede Menge Löschanlagen und so, aber es gilt als extrem hoch belastet. Und da sind Unterlagen, die sind auf dieser Welt völlig einzigartig. Also die Exkommunikationsurkunde von Martin Luther oder die Scheidungsurkunde von Heinrich dem VIII oder ein Original einer Zeichnung von Leonardo da Vinci. Das ist da alles. Und weil das so gefährlich ist, weil das da ein Brand ausbrechen könnte, darf da eigentlich niemand rein. Aber es gibt Royals, die sagen, das möchte ich gerne. Und wenn der Papst dem Monarchen oder der Monarchin wohlgesonnen ist, dann sagt er auch ja.
Und wer war da schon drin?
Also ich weiß...
Ich tippe ja auf die Queen, würde ich jetzt mal so sagen, aber wahrscheinlich stimmt das gar nicht.
Ich weiß, dass ich gefragt habe, als die Queen zum ersten Mal hier war, bei Johannes Paul II., ob sie die Scheidungsurkunde von Heinrich dem VIII. Sehen wollte. Das ist ja das Scheidungsgesuch. das abschlägig beurteilt wurde. Daraufhin gibt es ja, entsteht die Kirche von England. Und ich wollte wissen, wollte die Queen das sehen? Weil das Original ist, wie gesagt, im Vatikan. Aber ich bekam keine klare Antwort, weil jemand hat nur gesagt, ihre Delegation war dort. Aber ob sie dabei war, weiß ich nicht.
Und warst du selbst da auch schon drin?
Ja, häufig.
Also du darfst da rein.
Ich darf da rein, ja.
Also nicht jeder Royal darf rein, aber du darfst da rein.
Ja, ich darf da rein. Ich habe einen, die kennen mich, die wissen, dass ich da keinen Mist baue. Und ich war da häufiger schon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einer der erstaunlichsten Orte, den ich kenne. Das ist wahr.
Hochspannend. Und sag mal, kann man denn eigentlich so einen Termin ausmachen mit dem Papst als Royal? Zu sagen, wir gehen heute Abend mal schön essen oder wir treffen uns dort, wo der Papst normalerweise ist. Gibt es sowas? So gemeinsam Mittagessen oder Abendessen?
Das gibt es. Das ist sehr selten. Im Apostolischen Palast gab es das, dass Johannes Paul II. Zu privaten Besuchen Royals eingeladen hat, mit denen er befreundet war.
Mit wem waren das?
Das sind adelige Familien gewesen, die eng mit ihm verbunden sind. Das waren römische Adelige zum Beispiel, aber auch deutsche, mit denen die früher zu Königshäusern gehört haben. Er hat eine enge Beziehung zur Familie von Habsburg gehabt. Die Habsburger waren mehrfach bei ihm zu privaten Abendessen, die ja, wie du weißt, früher die österreichischen Kaiser gestellt haben. Also die Habsburger hatten ein sehr enges Verhältnis zu Johannes Paul II., weil der Vater von Johannes Paul II. War ein Offizier in der österreichischen Armee, also in der Habsburger Armee. Also das war, da hat es eine enge Beziehung gegeben. Es hat eine enge Beziehung gegeben zum Haus Borghese, das waren also das römische Adelige, zum Haus Colonna. Also da gibt es schon mehrere Hochadelige, die damals zum Essen eingeladen worden sind. Das war bei Johannes Paul II. Unglaublich überraschend, wenn du da hinkamst. Erstens, die Tischdecken waren total zerschlissen. Man dachte, das kann nicht wahr sein.
Wie beim Papst.
Genau, die waren komplett zerschlissen. Und wenn man dann mit den Ordensfrauen darüber sprach, sagte, der will nicht, dass wir was Neues anschaffen, der will nicht, dass wir was Neues anschaffen. Fast die ganze Tischwäsche, die wir haben, ist noch von Pius XII. Aus den 50er Jahren noch. Und das Gleiche galt für die Küche, die war in einem katastrophalen Zustand. Da standen also riesengroße, klobige Gasherde drin. Die sahen so aus, als wenn du da das Gas aufmachst, fliegen die in die Luft, weil die waren 50 Jahre alt. Die Gläser waren angemackt, die Teller hatten überall schon Sprünge. Also das war ganz anders, als du dir das vorstellst. Das war ein äußerst bescheidener Haushalt. Also wenn die den Teller auf den Tisch gestellt haben, da hättest du gedacht, also den einen oder anderen, den hätte ich jetzt doch schon mal weggeschmissen.
Aber es hat sich dann hoffentlich geändert, weil ich meine, der Papst ist ja nun mal das Staatsoberhaupt, ne? Und es ist ja eine absolute Wahlmonarchie. Also er ist ja derjenige, der hat ja früher auch mal eine Krone gehabt, ne? Da müssen wir mal eine andere Folge unbedingt drüber machen. Die wurde ja in den 1960er Jahren, wurde die ja dann abgeschafft, ne? Die Krone. Also sehr, sehr ähnlich, natürlich, klar, auch ein Royal, wenn man so will.
Der Papst ist, der letzte absolutistische Wahlmonarch der Welt.
Und wer knickst dann wie?
Also die meisten Etikette bei den Besuchen sind abgeschafft. Also fast alle. Der wichtigste war der Pantoffelkuss. Das heißt, der Papst saß auf seinem Thron und wer auch immer zu Besuch kam, küsste seinen roten Pantoffel. Das hat es über Jahrhunderte gegeben. Also wenn du in die vatikanischen Grotten gehst, da wo die Päpste begraben sind, siehst du, dass die alle begraben sind mit steinernen Pantoffeln. Also die haben Pantoffeln.
Ja, genau, stimmt.
Und du wirst sehen, wenn du genau hinschaust, einer von den beiden Pantoffeln ist immer stark verfärbt, weil jahrhundertelang die Menschen auch diesen Steinskulpturen auf den Särgen der Päpste immer die Pantoffel geküsst haben.
Du sollst ja sagen, das habe ich schon mal gesehen. Und da habe ich mich gewundert, ne? Ich als Protestantin, da habe ich gesagt, ich dachte, warum küssen? Okay, ich habe das ja nicht mehr, das ist schon ganz, da war ich noch klein, ne? Ah, okay, gut.
Ja, genau, der Pantoffelkuss war üblich. Wie gesagt, das ist längst abgeschafft. Der Ringkuss gibt es noch. Den hat Leo der 14. jetzt sozusagen wieder, nicht eingeführt, sondern der war eigentlich immer so. Aber es gab Päpste, denen war das unangenehm.
Aber auch Papst Franziskus war es eben auch unangenehm, ja,
oder? Ja, Papst Franziskus war das, der wollte das nicht, dass man seinen Ring küsst. Das ist aber immer wieder passiert. Aber Leo der 14. hat das jetzt wieder eingeführt. Also der hält den Ring hin und du kannst den Ring küssen. Der Kuss des Fischerrings gehört noch zu den ganz normalen Etiketten. Und die Ansprache natürlich mit Heiligkeit.
Jetzt sagen wir mal, jetzt kommt der spanische Königspaar, ne? Wir spielen jetzt mal so eine Audienz durch, ne? Und dann kommen die da, also sie werden durch diese ganzen Räume geführt und dann geht die Tür auf und dann geht der Papst auf sie zu. Also die gehen aufeinander zu oder gehen sie Richtung Schreibtisch oder Sitzgruppe oder man sieht ja manchmal so eine Sitzgruppe, ne, mit zwei Stühlen, je nachdem, ne?
Also das funktioniert so, wenn die Tür aufgeht, geht der Monarch auf den Papst zu, nicht umgekehrt. Das heißt, der Papst bleibt stehen und der Monarch geht auf ihn zu. Das hat Franziskus, war das egal, der hat das gemacht, wie er wollte, aber das Etikett ist, der Monarch geht auf den Papst zu, nicht umgekehrt. Dann bittet der Papst an den Schreibtisch, dann gibt es Fotos, wie die beiden am Schreibtisch sitzen und dann extra Omnis, müssen alle raus und dann fängt das Gespräch an.
Und wie ist denn das, Andreas, weil doch, wenn jetzt jemand dabei ist, wie die Ehefrau beispielsweise, sagen wir mal, Königin Letizia ist mit dabei, ne? Begrüßt ihr den dann auch schon, den Papst, oder und geht dann wieder raus? Oder ich weiß nicht, ob wir es vorhin, hatten wir es vorher besprochen, Andreas, ich weiß es gar nicht, hattest du mir es vorhin so gesagt? Ich weiß
nein,
es gar nicht,
dieses ne? Detail haben wir noch nicht besprochen, genau. die bleiben draußen, also das funktioniert so, der Monarch geht alleine rein, und die Delegation wartet. Das ist in der Regel ein gefundenes Fressen für Royal-Journalisten wie dich oder Gelegenheits-Royal-Journalisten wie mich, weil die haben dann ja eine Viertelstunde nichts zu tun und sind dem Journalisten völlig hilflos ausgesetzt. Also die warten einfach. Und viele von denen, ich habe das ganz oft erlebt, sind sich unsicher in Etikettfragen, wenn die Tür dann zu ist. Der Papst ist mit dem Monarchen in der Bibliothek. Dann sitzt man mit der Königin oder dem Prinzgemahl oder wem auch immer in einem Raum. Und ganz viele fragen dann einfach und sagen, was passiert denn da jetzt? Worüber reden die? Was passiert eigentlich danach? Muss ich einen Knicks machen? Muss ich einen Diener machen? Das ist immer sehr lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich an einen Besuch mal erinnern, das war ein Scheich, ich glaube, von irgendeinem der Golfstaaten. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Golfstaat das war. Und der hatte einen privaten Fotografen dabei. Und das war erlaubt worden. Das wird nicht immer erlaubt, aber das war erlaubt worden. Und der hatte kein Jackett an, sondern der hatte seine Landestracht an. Und der Sekretär des Papstes sagte, also Sie dürfen in das Arbeitszimmer nicht ohne Jackett. Das ist unser Protokoll.
Welcher Papst war das?
Johannes Paul II. Und die hatten aber einen Raum, in dem waren Ersatzjackets. Also wenn Leute von der Delegation einfach nicht vernünftig angezogen waren, das gibt es.
Das gibt's beim Fernsehen ja auch immer wieder, ne? Wenn irgendjemand eine Schalte machen muss oder so, ne? So eine Fernsehschalte, wenn irgendwas passiert ist, dann ist das Jackett, das meistens nicht so gut sitzt, ne? Hängt im Schrank.
Genau, und wie gesagt, weil das passiert, also es gibt auch, manchmal kommen Delegationen rein, dann kommen die Kinder oder die Ehefrauen oder Verwandte und die sind einfach nicht vernünftig angezogen. Deswegen gibt es diesen Schrank, da werden die dann noch ausstaffiert.
Aber wie wichtig sind denn diese Treffen? Also ist zum Beispiel jetzt dem neuen Papst sehr wichtig, so schnell wie möglich auch Royals zu treffen? Stehen die an erster Stelle oder wie ist das?
Nein, also in der Regel funktioniert das so, dass jetzt bei der Amtseinführung des Papstes haben mit Sicherheit die Botschafter schon Bittgesuche für Privataudienzen übermittelt. Aber die Etikette sind so, wenn es jetzt gerade bei der Intronisierung Treffen mit Royals gegeben hat, dann lässt man so eine gewisse Zeit verstreichen. Also da sagt man jetzt nicht, wir wollen nächste Woche schon wiederkommen, weil die wissen ja, der Papst hat viel zu tun. Es sei denn, wie gesagt, es gibt einen Anlass. Der eine Anlass ist, der König oder die Königin müssen sowieso Italien besuchen, weil es einen Staatsbesuch gibt, dann ist es normal, dass an den Staatsbesuch ein Besuch mit dem Papst angehängt wird. Das ist dann einfach eine Frage des Protokolls. Oder es gibt einen Anlass. Das ist was anderes. Also, was weiß ich, wenn sich
die... Kongress oder sowas, ne?
Nein. Das müssen schon sehr viel größere Anlässe sein. Also meinetwegen, wenn sich die Spannungen in Spanien zwischen den Katalanen und dem Rest des Landes, wenn das ansteigen würde, also wenn es wirklich ernsthafte Probleme gäbe, in die auch die katholische Kirche verwickelt ist, dann würde der Papst vorschlagen, dass der König um eine Audienz bittet. Das gibt es. Ein anderer Anlass ist, wenn der Papst planen sollte, was er ganz sicher tun wird, das Heilige Land zu besuchen, das ist sozusagen Dienstpflicht von jedem Papst, dann wird er darum bitten, dass der König von Jordanien um eine Audienz ersucht. Das ist auch normal. Die kriegen dann also einen Hinweis, dass das gewünscht wird. Und dann erfährt der jordanische König während des Gesprächs, dass der Papst gerne die heiligen Stätten besuchen möchte, also den Mount Nebo und die Taufstelle von Jesus am Jordan. Was schwierig war, was Royals anging, waren alle Beziehungen mit dem saudischen Königshaus. Das war sehr, sehr schwierig, weil der Papst in Moscheen beten wollte. Und das haben die Saudis nicht gerne gesehen. Ich war bei einem Ereignis selber dabei, das war in Damaskus. Der Papst wollte in Damaskus in der Umayyaden-Moschee beten. Das wollten die Saudis, das sollte die saudische Königshaus verbieten. Das hat sich der Papst aber nicht nehmen lassen. Der ist in die Moschee gegangen, hat dort auch am Grab des heiligen Johannes gebetet, obwohl das für einen ziemlichen Wirbel gesucht hat. Und ich erinnere mich, dass die Sicherheitsleute, weil das alles so eine angespannte Situation haben, einen Vatikan-Mitarbeiter niedergeschlagen haben. Der lag mit blutender Nase vor der Moschee.
Und das war unter welchem Papst nochmal?
Und das war unter Papst Johannes Paul II. im Jahr 2000.
Okay. Und ich meine, es gibt ja manchmal auch so Heiligsprechungen und so, also die Zeremonien, dann sieht man ja auch ab und zu mal ein Royal. Also, dass man sich dann auch am Rande von solchen Events, nenne ich es jetzt mal, sich dann auch trifft. Ne? Und dann, wie du sagst, dann einfach dann Zeit wieder ins Land ziehen lässt, bis man, willst du nicht übertreiben, oder?
Naja, also die turnusmäßigen Besucher sind ganz normal. Es gibt aber auch die Fälle, dass die Bischofskonferenzen auf den König zugehen und sagen, hör mal zu, wir haben ein Riesenproblem. Kannst du dich bitte ein Treffen mit dem Papst machen und das mal ansprechen? Das gibt es auch, dass sie Druck ausüben und sagen, also wir kommen im Vatikan nicht so recht weiter. Wir haben da Schwierigkeiten mit dem einen oder anderen Kardinal. Kannst du als König da nicht mal einschreiten? Das gibt es. Aber wie gesagt, in der Regel sind das Routinetreffen, die zumindest in den letzten Jahrhunderten, seitdem die Päpste keine Kriege mehr erklären, relativ harmlos abgelaufen sind.
Und es gibt ja auch sowas, das hat im Vatikan stattgefunden, zum Beispiel ein Weltgipfel für Kinderrechte. Das war ja auch unter Papst Franziskus, ne? Und da war ja dann auch Königin Rania da und so, ne? Also da trifft man sich dann auch mit den Royals, also mit denen, die sich dann auch einsetzen für Kinderrechte, ne? Und da,
ich weiß, dass Franziskus hatte einen engen Austausch mit König Charles über die Rettung der Schöpfung sozusagen. Also der weiß, dass König Charles ganz stark engagiert ist, was den Naturschutz angeht. Und da hat es auf allerhöchster Ebene Austausche gegeben. Also deswegen war der Papst auch traurig, dass er selber schon so krank war, als König Charles ihn nochmal treffen wollte, weil die beiden konnten gut miteinander.
Und interessiert sich der Papst so für das Leben der Royals? Also sagen wir mal so, liest er auch mal was über die oder werden ihnen die Informationen zugetragen im Sinne von kurz vor einer Audienz? So,
ja, genau. Ne?
Ja, okay. Mhm. Also da liegt nicht mal die ein oder andere Zeitschrift beim Papst oder so. Nee, okay. Und ich meine, wenn man so die Fotos sich anguckt, ne, also die ich gesehen habe in den Bildagenturen, da sieht man also alle immer gut gelaunt. Was mir aufgefallen ist, war gerade auch mit Königin Maxima der Niederlande. Also da sah es so aus, ich weiß natürlich, es ist ja immer eine Momentaufnahme und so, aber wenn man es dann sieht, die beiden waren richtig gut drauf, ne, Papst Franziskus und sie, und hatten, ich sag mal, eine gute Zeit, auch wenn die nur begrenzt war, miteinander. Ist es dann so, weil sie natürlich aus Argentinien stammt? War das so eine Basis, die sie dann hatten? War das das?
Ja, natürlich, natürlich. Die konnten ja Spanisch sprechen miteinander auch. Mhm. Also das hat ihm natürlich Spaß gemacht. Also dass er mal jemanden mit dem er endlich Spanisch sprechen kann und mit dem er, Franziskus war ja immer, der hat immer gerne Witze gerissen, der hat mir gerne Witze erzählt. Mhm. Also der war, was das angeht, ein sehr umgänglicher Mensch. Und diese, sag ich ja, diese Royal-Treffen waren in der Regel für ihn wie eine Insel. Also das war schon mal ein bisschen Balsam auf die Seele, weil wirklich Ärger gab es da, soweit ich weiß, sehr super, super selten.
Also die Royals bringen Abwechslung in den Vatikan-Alltag.
Richtig.
Oder im Papst-Alltag, genau. Und mit Leo dann, was glaubst du, wie sich das entwickelt? Wird das so ähnlich sein, dass er auch diese Treffen gerne macht dann auch? Also ich meine, er muss ja machen, ne? Aber wie ist so dein Gefühl jetzt mit dem neuen Papst in Sachen Royals?
Er wird diese Etikette wieder stärken. Also Franziskus hat das ja alles zurückgefahren. Mhm. Leo wird ganz sicher diese ganzen Regeln, die es gegeben hat, auch die Aufwertung der Adeligen, auch die Aufwertung der Königshäuser, das kommt ganz bestimmt. Franziskus hat da nichts mit zu tun gehabt. Mhm. Das hat er ungern. Das wird Leo ganz sicher auch politisch nutzen. Ganz bestimmt.
Inwiefern? Warum meinst du das?
Weil Franziskus war jemand, der am liebsten sich mit Menschen umgeben hat, die keine Macht und auch kein Geld hatten. Das war ein Papst der Armen. Der kam mit Mächtigen sowieso nicht gut zurecht. Dieser Papst Leo wird sagen, ich bin auch ein Oberhaupt, ich bin auch ein Monarch und ich möchte diese Power auch einsetzen, zum Beispiel in Fragen, die ihn unheimlich interessieren. KI, für ihn ist künstliche Intelligenz ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also der wird mit Sicherheit auch mit den Royals darüber sprechen und er wird auch mit ihnen sprechen über den Erhalt der Erde. Also ich bin mir ganz sicher, dass es Treffen geben wird mit Leo und König Charles. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher für Leo, den 14. ist das Thema Umweltschutz, Klimaschutz ganz, ganz weit oben.
Aber die Reihenfolge wird er wahren. Erst die Spanier und dann die anderen. Ja, genau, okay. Ja, Andreas, vielen Dank für diese Einblicke in den Vatikan und in die privaten Audienzen, die ja sehr schwierig zu bekommen sind. Also ich würde ja keine bekommen als Annelie Malun, ne? Eine private Audienz. Da müsste ich ja schon, glaube ich, viel geleistet haben.
Ja, das sieht schlecht aus. Das sieht nicht gut aus für dich, das stimmt.
Hattest du mal eine private Audienz eigentlich?
Ja.
Echt?
Ja, aber bei Johannes Paul II.
Ach. Okay, und wie?
Und bei Franziskus hatte ich insofern eine private Audienz, die hat mich ab und zu angerufen.
Gut, da braucht man keine private Audienz in dem Sinne, sondern kann man auch einfach telefonieren. Das ist ja okay. Das
bin
ist
ich dann eigentlich jetzt auch schon sozusagen wie eine Art Royal Reporter, wenn der Papst mich anruft?
Also, ich würde jetzt mal sagen, du bist ganz vorne dabei. Lieber Andreas, mille grazie.
Mille grazie ist wunderbar.
Ach, im Vatikan bitte ist ja die Amtssprache Latein.
Amtssprache ist Latein. Du würdest Ave sagen.
Ach, Ave. Ja, liebe Podcast-Hörer und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und schreibt mir eine E-Mail, annelisroyalewelt@swr.de oder über Instagram. Danke dir, Andreas, für die Zeit. Und ich kann euch noch einen Tipp geben. Und zwar am 14. Juni bin ich zusammen mit Chrissy Kahn bei der Langen Nacht der Kultur und wir zeichnen einen Live-Podcast auf ab 16.30 Uhr im SWR-Studio in Kaiserslautern. Wenn ihr in meine Heimatstadt mal fahren möchtet, auch diese Veranstaltung Lange Nacht der Kultur lohnt sich sehr. Aber es gibt noch ein anderes Highlight. Und zwar, Andreas, du hast ja selbst auch einen Podcast.
Genau. Und zwar heißt der Vatikan-Geflüster, der Andreas-Englisch-Podcast, auch für Atheisten.
Und für mich dann. Für
genau,
Protestanten.
Und für dich. Besonders nette Protestantin.
Sehr schön. Und hast du schon dein nächstes Buch im Kopf?
Ja, das erscheint jetzt bald über Leo den 14.
Ach komm, du hast es schon geschrieben?
Ich bin dabei.
Ehrlich?
Mhm. Ich schreibe schnell.
Aber echt, du siehst mich sprachlos.
Ich kenne die Augustinerpater um ihn herum und dieses Kloster und die Geschichte, die er hat, schon sehr lange.
Dann wünsche ich dir frohes Schreiben.
Danke.
Ich wünsche dir eine tolle Zeit in Rom. Ich meine, wer da lebt, den kann es ja eigentlich nur gut gehen. Du kannst ja immer gut essen. Ist doch so, oder?
Ja, ich kann gut essen, außerdem ist es immer schön warm oder zumindest oft.
Genau. Und ich war noch nie in Rom. Stell dir das mal vor.
Du warst noch nie in Rom? Ja, dann musst du mich mal besuchen kommen.
Unbedingt. Also steht ganz oben auf meiner Liste.
Ich gebe dir mal einen Tipp, wenn die nächsten Royals hier sind, dann kommst du einfach mit.
Oh, gut. Das machen wir so. Also Andreas, mach's ganz gut, ja? Und viel
Danke
Spaß
dir.
Im Vatikan
Danke.
Und bei deinem Buch. Bis dahin.
Danke dir.
Tschüss.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder.